Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. Europa rückt nach rechts. Diese oder ähnliche Schlagzeilen sind nach der Europawahl am Sonntag in vielen Medien zu lesen. Zumindest für die beiden größten europäischen Länder, Frankreich und Deutschland, stimmt das. Aber unter diesem Schlagwort rechts, da werden ziemlich viele Parteien versammelt. Ob das so passt, das wollen wir jetzt mal auseinanderdröseln. Postfaschistisch, rechtsnational, rechtspopulistisch und rechtsextrem oder gern auch noch etwas schwammiger, rechtsaußen oder einfach nur rechts. Diese Begriffe hören wir nach der Europawahl in den Medien rauf und runter. Aber was bedeuten sie eigentlich und werfen wir dazu viele unterschiedliche Dinge in einen Topf? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski gesprochen und ihn gefragt, wie er die Verwendung dieser Begriffe in den Medien gerade beobachtet.
Na, oftmals ist es ja so, dass diese Begriffe ein wenig synonym zueinander verwendet werden. Rechts, rechtsextrem, rechtsradikal und teilweise postfaschistisch. Die sind auch miteinander verwandt. Das ist also nicht ganz falsch. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dadurch, dass sie so synonym miteinander verwendet werden, verlieren sie auch an Trennschärfe. Und man sollte schon einigermaßen präzise bleiben, um zu verstehen, was da gerade passiert.
Dann schauen wir uns das doch am besten an einem Beispiel an. Wenn es jetzt zum Beispiel um die AfD geht, welchen Begriff sollten wir Medien da verwenden?
Die Frage ist erstmal, was schaue ich mir an solch einer Partei an, um dann überhaupt zu einem Begriff zu kommen? Schaue ich mir die Parlamentsreden an? Schaue ich mir die Einstellungen von Mitgliedern oder Aktivisten oder den Eliten der Partei an? Oder schaue ich mir das Programm an? Das muss man erstmal aus einer politikwissenschaftlichen Sicht, aus der ich komme, für sich klarziehen. Wenn ich die Partei von ihrem Programm her anschaue, und das tue ich in der Regel, dann sage ich, das ist eine rechtspopulistische Partei. Aber was dazu kommt ist, wir haben dort innerhalb der Partei Kräfte, Individuen, Strukturen, Netzwerke, auf die eindeutig auch der Begriff rechtsextrem passt, weil sie das System der Demokratie als solches insgesamt ablehnen und etwas anderes fordern.
Als Politikwissenschaftler könnte man natürlich sagen, ist auch Ihr Job, das ganz genau eben anzuschauen und auch auseinanderzuhalten. Die Frage ist ja, ist das für den Großteil der Bevölkerung dann noch verständlich?
Ich halte es für wichtig, diese zumindest auch in den Medien schwammig benutzten Begriffe ein bisschen stärker zu präzisieren, weil es ja schon auch dazu beiträgt, zu verstehen, was wir überhaupt vor uns haben. Also wenn wir einfach sagen, die AfD ist eine faschistische Partei, das kommt ja vor, dass das geschrieben wird, dann glaube ich, geht viel von der Frage verloren, warum ist sie eigentlich erfolgreich? Sie ist zum Beispiel bei vielen Menschen erfolgreich, die sich für die wahren Demokraten halten und andere für die Faschisten. Und um das zu verstehen, um das ernst zu nehmen, dass das tatsächlich bei vielen Menschen der Fall ist, muss ich mit diesen Begriffen ein bisschen klarer sein, auch wenn es erstmal schwierig ist.
Und da kann man sich dann ja auch nochmal die Eigenbezeichnungen und die eben Fremdbezeichnungen als Politikwissenschaftler oder auch als Medien anschauen, ne? Die zum Beispiel die italienische Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nutzt ja selbst den Begriff postfaschistisch. Und die AfD bezeichnet sich auf ihrer Website als liberal und konservativ. Also rechtsextrem will niemand sein.
Nein, rechtsextrem will niemand sein. Das ist auch völlig klar. Erstens will man den Begriff extrem für sich selber nicht benutzen. Das war auch schon immer so. Und auf der anderen Seite haben sich ja die Demokratien, in denen wir sind, alle etabliert. Und keine Partei stellt sich nun hin und sagt in Gänze offen, die Demokratie funktioniert nicht, schaffen wir sie also ab. Auf der anderen Seite muss man sehen, die AfD auf der einen Seite hat sich als liberal-konservative Partei gegründet, hat sich auch früher so verstanden. Und man will jetzt auch nicht auf Teufel komm raus diese Selbstbezeichnung ändern, um dann Wähler zu verschrecken, vermute ich. Und der Begriff des Postfaschismus, der hat in Italien noch eine etwas andere Tradition, so würde man sich in Deutschland nicht nennen. Aber in Italien ist es ja so, dass die Fratelli d'Italia inspiriert sind durch den klassischen Faschismus, aber ihnen so zumindest die Ideologie einzubetten versuchen in das existierende demokratische System.
Was würden Sie denn raten? Sollten Medien die Bezeichnung rechtsextrem etwa immer dazu sagen? Oder sollten Sie es auch mal lassen?
Ich würde sagen, als allererstes müssten Medien versuchen, für sich die Begriffe klar zu bekommen und sie dann anwenden, so wie sie gerade nützlich sind und beziehungsweise so wie sie gerade das beschreiben, was wir vor uns sehen. Also wenn man über rechtsextreme Mitglieder und Politiker der AfD spricht, wie beispielsweise Maximilian Krah oder Björn Höcke, dann muss der Begriff rechtsextrem auch verwendet werden. Das sind keine Populisten, sondern das sind Rechtsextreme. Aber wenn man über die AfD als Ganze spricht, darüber, wie sie sich präsentiert, wie sie über Demokratie spricht, die demokratischen Versprechen, die sie macht, die sagt ja, wenn wir kommen, ist wieder Demokratie da, dann würde ich von Rechtspopulismus sprechen, denn das ist tatsächlich so dieser ideologische Kerngehalt oder Appeal dieser Partei, den sie für viele Wähler hat. Also ich glaube, dass so ein Begriff nebeneinander gar nicht so problematisch ist, wenn man schon auch weiß, was damit genau bezeichnet wird.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Medien müssen sich erstmal klar werden über diese Begriffe. Das heißt, Sie sehen da noch deutlich Luft nach oben.
Ich glaube, Medien werden ja auch von Menschen gemacht und man hat ja die Begriffe so in seinem Repertoire und die benutzt man dann. Und es ist völlig natürlich, dass man Begriffe nicht bei jedem Artikel, den man schreibt oder jedem Interview, das man führt, wieder neu hinterfragt. Aber ich glaube schon, dass die Lage momentan schon so ist, dass wir da Parteien haben, die rechtspopulistisch auftreten, in ihren Reihen wieder Rechtsextreme haben. Und wenn wir aber versuchen zu verstehen, warum die so erfolgreich sind, da rätseln wir ja teilweise auch schon ein bisschen, das ist eine Debatte, die geführt sind, dann müssen wir, glaube ich, auch nochmal genau hingucken, was ist es eigentlich, was die so erfolgreich machen, was sind auch die Einstellungen auf der Wählerseite. Und da würde ich sagen, da nützt es uns nichts, einfach so die althergebrachten Begriffe, die wir haben, weiter zu verwenden, sondern ab und zu mal einen Schritt zurückzumachen und zu gucken, was sage oder schreibe ich da eigentlich und was bezeichnet das genau.
Sagt der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski. Danke für Ihre Einordnung. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und das Thema die Medien und die AfD wird auch morgen in der Sendung Agenda Thema sein. Ab 10 Uhr hier im DLF. Und wenn Sie eine Meinung dazu haben und sich beteiligen wollen, schreiben Sie gerne an agenda@deutschlandfunk.de. Aus Russland berichten. Das ist auch für ausländische Medien spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schwierig geworden. Dennoch, einige Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten noch aus dem Land. Nun wird es wieder eine weniger, denn das russische Außenministerium hat eine Journalistin des österreichischen Senders ORF des Landes verwiesen. Ich spreche jetzt mit unserer Österreich-Korrespondentin Silke Hane. Warum muss diese ORF-Korrespondentin, Maria Knips-Witting heißt sie, nun aus Russland ausreisen? Was sind da die Hintergründe?
Also ihr wurde ja die Akkreditierung entzogen und das ist eine Reaktion auf den Entzug wiederum der Akkreditierung von zwei Korrespondenten der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS in Wien. Einer dieser beiden Korrespondenten ist vor wenigen Tagen ausgereist, seine Kollegin befindet sich wohl noch in Wien. Es geht also um Symmetrie, wie wir das sonst aus der Diplomatie kennen, wenn also Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen werden. Das Innenministerium in Österreich sagt, der TASS steht es frei, neue Korrespondenten zu akkreditieren. Die müssten dann natürlich eine Sicherheitsprüfung machen. Aber nichtsdestoweniger spricht das russische Außenministerium von Diskriminierung. Daher diese Reaktion. Im Vorfeld hat es in der Wiener Medienszene und auch in einem Bericht des Magazins Falter geheißen, dass ein namentlich nicht genannter Korrespondent der TASS Mitarbeiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR sei. Das haben die österreichischen Behörden nicht bestätigt. Das ist ja auch unüblich, dass man den Entzug der Akkreditierung oder die Ausweisung zum Beispiel auch von diplomatischen Mitarbeitern in irgendeiner Form kommentiert.
Wie hat denn der Sender der ausgewiesenen Korrespondentin der ORF auf die Ausweisung seiner Mitarbeiterin reagiert?
Mit nur sehr wenigen Sätzen, sehr verhalten. Ich denke, man möchte jetzt erstmal die eigene Mitarbeiterin ganz einfach schützen. Es ist nichts darüber bekannt, wann und ob Maria Knips-Witting ausreist oder schon ausgereist ist aus Russland. Es gibt im ORF auch im Moment keine Stellungnahme von ihr persönlich. Sie hat keine journalistische Akkreditierung mehr und sich öffentlich zu äußern, denke ich, wäre gegebenenfalls gefährlich für sie. Ich sage das mit Blick etwa auf den in Russland inhaftierten US-Journalisten Ivan Gershkovich. Und so heißt es jetzt vom ORF, man bedauere die Entscheidung Russlands und könne das nicht nachvollziehen.
Wie will und kann der ORF denn jetzt noch aus Russland berichten?
Also es gab bisher in Moskau 2 Korrespondentenstellen des ORF, auch schon vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine, also traditionell. Carola Schneider ist jetzt die zweite dort, die Studiochefin und weiterhin vor Ort. Das hat der ORF uns auch bestätigt. Schneider ist seit Oktober 2023 wieder in Moskau. Sie war schon mal 10 Jahre dort von 2011 bis 2021. Also sie ist eine erfahrene Korrespondentin. Ob der ORF jetzt versuchen wird, die zweite Stelle wieder zu besetzen, das ist offen. Heute hieß es nur, der Sender wolle die notwendigen Schritte unternehmen, um für das ORF-Publikum weiter eine unabhängige und umfassende Berichterstattung sicherzustellen aus Russland. Und ich denke, jetzt laufen im Moment die Beratungen dazu, wie das funktioniert und auch wie man Maria Knips-Witting sicher aus Russland rausholt.
Eine österreichische ORF-Journalistin ist das, die wird aus Russland ausgewiesen. Die Infos dazu hatte unsere Österreich-Korrespondentin Silke Hane. Das arabische Wort Kantara bedeutet Brücke. Und eine solche Brücke will die Plattform kantara.de bauen und die muslimische Welt mit den westlichen Debatten verbinden oder anders gesagt den Dialog in beide Richtungen führen. Ein ausgeruhter Blick, der gerade während des Kriegs in Nahost einen Beitrag zur Verständigung leisten könnte. Doch das steht auf der Kippe. Seit über 20 Jahren gibt es das mehrsprachige Medium schon. Vor 2 Jahren stand es schon mal kurz vor dem Aus. Und nun fürchtet es erneut um seine Unabhängigkeit. Michael Mayer hat sich für Medias Res mit dem Fall befasst.
Frauen für den Frieden, wie Frauen auf israelischer und palästinensischer Seite sich um Frieden bemühen. Oder die aktuellen Vorgänge im Iran sind Themen des Online-Magazins kantara.de. Nicht auf Breaking News hin ausgerichtet, sondern differenzierte Texte und Analysen für westliche Leser und Leserinnen, die mehr über den muslimischen Teil der Welt erfahren möchten. Mehrere Islamwissenschaftler sagten auf Anfrage des Deutschlandfunks, dass sie das Magazin durchaus gut gemacht finden, jedoch nicht so oft lesen und daher sich nicht im Interview dazu äußern möchten. Kantara.de besteht bereits seit 2003 und arbeitete bislang unabhängig unter dem Dach der Deutschen Welle. Doch nun soll es ab Juli zum Institut für Auslandsbeziehungen, kurz IFA, wechseln. Daraufhin trat die Redaktion geschlossen zurück, wirksam zu Ende Juni. Claudia Mende, langjährige Redakteurin und Autorin bei kantara.de, sagt, dies sei eine notwendige Konsequenz.
Weil wir im Wesentlichen 2 Befürchtungen haben. Das eine ist, dass das IFA keinen staatsfernen, unabhängigen Journalismus garantieren kann, weil es ganz klar eigentlich eine Unterorganisation des Auswärtigen Amtes ist, eine Art Kulturbehörde, die im Auftrag des Auswärtigen Amtes Kulturprojekte umsetzt, was ja auch seine Berechtigung hat, aber das IFA macht keinen politischen Journalismus, wie wir den machen. Und wir sehen nicht, dass Kantara beim IFA halt umgesetzt werden kann als unabhängiges, staatsfernes, kritisches Medium.
Ein anderes Problem sei, so erklärt es Claudia Mende, dass die zahlreichen Texte des Archivs, von denen viele durchaus noch lesenswert und aktuell sind, nur in der jetzigen Konstruktion bei der Deutschen Welle abgegolten sind. Auch Fotos von Agenturen wie Reuters, AP und so weiter sind betroffen. Daher müsste man, sollte kantara.de zum Institut für Auslandsbeziehungen wechseln, all diese Rechte nachverhandeln. Und das würde zusätzliche Kosten verursachen. Was das IFA aber nicht vorhabe, berichtet Claudia Mende.
Diese Frage der Rechte betrifft wirklich einen Großteil, wahrscheinlich mehr als 2 Drittel sogar. Diese Texte, ein Fundus an Wissen, Informationen, der über die letzten 20 Jahre angewachsen ist, über den Nahen Osten, über den Mittleren Osten, die Region, all das würde, so wie uns gesagt wurde, vom IFA einfach abgeschaltet. Das heißt, es stünde der Öffentlichkeit nicht mehr zur Verfügung. Und das, muss ich sagen, wäre wirklich ein gravierender Einschnitt, eine Verschwendung von Wissen und Ressourcen.
Nun stellt sich die Frage, warum das Auswärtige Amt, das die Arbeit von Kantara.de mit einer sechsstelligen Summe pro Jahr fördert, überhaupt den Plan hat, die Redaktion weg von der Deutschen Welle hin zum IFA zu überführen. Vom Auswärtigen Amt kommt auf Anfrage des Deutschlandfunks nur eine allgemein gehaltene Antwort. Kantara.de habe einen wichtigen Beitrag zum, Zitat, Dialog und zur Versachlichung von Debatten zwischen europäisch und islamisch geprägten Gesellschaften geleistet. Man wolle das Projekt fortsetzen.
Hierfür bietet eine Überführung des Projekts zum IFA, welches das Auswärtige Amt institutionell fördert, die richtigen Rahmenbedingungen. Die Verknüpfung der wissenschaftlichen Expertise des IFA mit dem Portal ist eine hilfreiche Neuerung, die es Kantara mittelfristig erlauben wird, seine Reichweite zu vergrößern. Wir werden beim IFA genauso wenig Einfluss nehmen wie bei der Deutschen Welle.
Dennoch stehe der Verdacht im Raum, dass die Redaktion von Kantara.de näher ans Auswärtige Amt herangeführt werden soll. Allerdings, so Claudia Mendel, habe es in den vergangenen Jahren keinen Fall gegeben, in dem ein Text besonderen Ärger oder Kritik ausgelöst habe. Die Intentionen, warum man die Redaktion nun zum IFA verlagern will, seien weiterhin unklar, zumal es bislang auch kein klärendes Gespräch mit dem Auswärtigen Amt gegeben habe. Das Institut für Auslandsbeziehungen will sich dem Deutschlandfunk gegenüber ebenfalls nur schriftlich äußern. Zur Frage der Unabhängigkeit schreibt die Pressestelle des IFA:
Als autonome Mittlerorganisation der auswärtigen Kultur- und Gesellschaftspolitik ist das IFA selbstständig auf der Grundlage der Satzung und des Rahmenvertrags mit der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Auswärtige Amt, tätig. Das IFA ist bei der Ausführung seiner Aufgaben und dem Einsatz der Haushaltsmittel nicht weisungsgebunden. Auf die inhaltliche Ausgestaltung wird von staatlicher Seite keinerlei Einfluss genommen. Das gilt für die wissenschaftliche, künstlerische und insbesondere auch für die journalistische Arbeit am IFA.
Doch wie geht es nun weiter? Das Institut für Auslandsbeziehungen bemühe sich jedenfalls, im Rahmen der Rechteklärung so viele Artikel wie möglich auf Kantara.de zu sichern, heißt es weiter von der Pressestelle. Ob die alte Redaktion sich von diesen Bemühungen überzeugen lässt, weiterzumachen, ist derzeit noch unklar.
Das Online-Portal Kantara.de steht vor dem Aus in seiner jetzigen Form, Michael Mayer berichtete. Dem Lokaljournalismus geht es schlecht. Darüber berichten wir hier in Medias Res seit Jahren. Immer mehr Gemeinden in Deutschland haben gar keine Lokalzeitung mehr. Richtig düster sieht es diesbezüglich in den USA aus. Dort schließen jeden Monat zwei Lokalzeitungen für immer ihre Türen. In den letzten 10 Jahren ist so ein Drittel des gesamten US-Zeitungsbestands verschwunden. Konkret heißt das, viele Gegenden in den USA sind heute gänzlich ohne lokale Information und damit auch ohne lokales Kontrollorgan. Doch es geht auch anders. West Virginia hat traditionell viele lokale und regionale Zeitungen. Rund 60 sind es heute immer noch in dem kleinen östlichen Bundesstaat mit den vielen Bergketten. Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon hat zwei Lokalzeitungen im Osten von West Virginia besucht und mit Redakteurinnen, Lesern und Nichtlesern gesprochen.
$1.12 kostet die lokale Wochenzeitung.
It's nice to have, yeah. See what's going on in the county.
Carl interessiert sich für das, was in der Gegend los ist. Aber es sei kein Drama, wenn es den Hampshire Review nicht mehr gäbe, dann müsse er halt mehr mit Leuten reden.
It really doesn't matter. You can always find out other ways, talking to people.
Gut, dass Sally C. das nicht gehört hat. Die energiegeladene ältere Dame in mintgrüner Jeansjacke und schicker Hose sitzt 1,5 Straßenblöcke weiter im Büro des Hampshire Review, wo schon ihr Mann, Vater, Großvater und Urgroßvater gearbeitet haben. Gerade hat die Chefredakteurin 2 neue Redakteure eingestellt. Sie schreiben über Bauvorhaben, den Kälteeinbruch in den Pfirsichplantagen, über Projekte an den Schulen und berichten ausführlich über Lokalsport und Menschelndes im Bezirk.
Well, we have to stay relevant. Wir müssen relevant bleiben. Unser Erfolg liegt, glaube ich, darin, dass wir hyperlokal sind. Alles in unserer Zeitung sind lokale Nachrichten, die man nicht im Internet finden kann. Nachrichten, die für die Menschen in Hampshire County wichtig sind.
7000 Auflage hat der Hampshire Review. Ein Online-Auftritt und eine gut gepflegte Facebook-Seite. Anzeigen, Sonderbeilagen und eine strikte Bezahlschranke auf der Webseite sind die wichtigsten Einnahmequellen der 140 Jahre alten Wochenzeitung. Jim King hat dort lange als Redakteur gearbeitet. Die Lokalzeitung schaffe Gemeinschaft, die über soziale Netzwerke nicht zu haben sei, sagt Jim.
People forget that. In the age of Facebook, they think that I've put it out there.
Im Zeitalter von Facebook denken die Leute, ich habe es in meinem kleinen Kreis gepostet und das reicht. Wir bemühen uns, die Leute daran zu erinnern, dass es diese Gemeinschaft, ein größeres Ganzes gibt und dass Lokalzeitungen wie wir einen wichtigen Dienst leisten. In seiner Berichterstattung vermeidet der Hampshire Review politische Kommentierung. Kandidaten können Anzeigen schalten, im redaktionellen Teil werden sie entlang eines Fragenkatalogs präsentiert. Das Campaign Notebook erinnert an Praktisches wie Registrierungsfristen für die Wahlen. Engagiert, aber nicht politisch, findet Lisa, die sich im Romney Diner gerade ihr Frühstück bestellt hat. Nationale Fernsehsender schaut sie nicht. Zu tendenziös, findet sie. Dem Hampshire Review vertraut sie.
Yes, ma'am, I do. Yeah, because it's local people doing the stories. National TV, it's biased.
Robert führt das einzige Motel in Romney. Die Lokalzeitung kümmere sich um das, was den Leuten hier wichtig sei. Wenn der Schulausschuss etwas falsch macht, dann schreiben sie das. Sie scheuen sich überhaupt nicht zu sagen, was gesagt werden sollte. Der Hampshire Review hat in Romney vieles auf den Weg gebracht. Wie die jährliche Aktion für warme Winterkleidung für bedürftige Kinder oder die beliebte Christmas Parade. Aber die Jüngeren kennen die Lokalzeitung nur von den Großeltern.
My grandma gets it in the mail.
So wie Kayla und Adriana, die beim Tankstellen-Supermarkt Sheetz an der Kasse stehen. Sie nutzen keine Medien, nur soziale Netzwerke.
TikTok und Facebook.
Eine halbe Stunde Autofahrt weiter südlich versucht Hannah Heischmann, die Menschen in Hardy County informiert zu halten über die Ratssitzung über die neue Mega-Hühnerfarm oder Pläne für den Wohnungsbau. Heischmann im grauen T-Shirt mit dem Aufdruck Veteran ist Verlegerin, Redakteurin, Geschäftsführerin in einer Person in vierter Generation. Mit der Arbeit im Moorfield Examiner werde man definitiv nicht reich, sagt die langjährige Offizierin.
This is not where anybody's going to get wealthy.
Die Ankunft eines riesigen Walmart-Supermarkts im Städtchen Moorfield hat nicht nur die Geschäfte auf der historischen Main Street kaputt gemacht, sondern auch das Anzeigengeschäft des Moorfield Examiners. Höchstens 3.500 Exemplare verkauft die Lokalzeitung noch. Bei den Postabos zahlt Heischmann drauf. Zwei bezahlte Angestellte hat der Examiner, alle anderen müssen wirklich schreiben wollen. Die Verlegerin kann nur $30 Honorar zahlen.
I'm a part-time EMT.
Sie selber arbeitet halbtags als Rettungssanitäterin. Von den Zeitungseinnahmen zahlt sie sich keinen Cent.
I did not make a dime here.
In Hardy County ist der Moorfield Examiner die letzte lokale journalistische Nachrichtenquelle. Hannah Heischmann, die auch Direktorin der West Virginia Press Association ist, will so lange wie möglich durchhalten, notfalls nur online oder auf Facebook. Aber eigentlich sei das Ende ihrer 150 Jahre alten Lokalzeitung unausweichlich.
It is almost inevitable at this point.
Es macht mich traurig und bricht mir das Herz.
It makes me sad. And it breaks my heart,
sagt Hannah Heischmann, Verlegerin in vierter Generation und wahrscheinlich die Letzte.
I'm the fourth generation and probably the last. That's heavy.
Durchhalten für den Lokaljournalismus. Doris Simon über Titel im US-Bundesstaat West Virginia, die dem Lokalzeitungssterben trotzen, noch zumindest. Das amerikanische Kleinstadtleben und der wirtschaftliche Niedergang sind auch die Herzensthemen des US-Autors Richard Russo. Für seinen Roman Empire Falls erhielt er 2002 den Pulitzer-Preis. Nun ist sein aktuelles Buch Somebody's Fool auf Deutsch erschienen unter dem Titel Von guten Eltern. Gleich Thema im Büchermarkt hier nach den Deutschlandfunk-Nachrichten. Das war Medias Res für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.